ARD. Der Nobelpreis für Physik geht dieses Jahr an drei Quantenphysiker, die in den USA geforscht haben. Nämlich an John Clark, Michel Devoret und John Martinez. Und zwar werden sie ausgezeichnet für ihre Forschung schon vor Jahrzehnten, mit der sie den Weg bereitet haben für die heutige und für künftige Quantentechnologien. Und der Generalsekretär der Schwedischen Akademie der Wissenschaften musste dafür einen ganz schön langen Satz formulieren.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Nobel Prize in Physics for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in an electric circuit.
Quantenmechanischer Tunneleffekt, Energiequantisierung im Stromkreislauf. Also auf Deutsch klingt es jetzt auch nicht weniger kompliziert. Extrem komplexes Zeug, sehr spannend. Und ich habe in der vergangenen Folge ja schon versprochen, wir kriegen es so erklärt, dass man es wirklich versteht. Los geht's.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Ich bin Birgit Magira, die mit den Fragen, und Stefan, ich freue mich, dass wir mal zusammen hier im IQ-Podcast-Studio sind. Welcome.
Stimmt, ja. Normalerweise macht ja jeder seine eigenen Folgen, aber ab und zu, wenn es um die Raumfahrt geht oder um den Physik-Nobelpreis, dann treffen wir uns hier in unserem gemütlichen Podcast-Studio.
Du bist der Mann für die Physik, Stefan Geier heute eben der mit den Antworten. Nobelpreis für Quantenphysik gab es schon mal.
Hat es schon viele gegeben. Wir feiern ja dieses Jahr 100 Jahre Quantenphysik. Das Quantenjahr hat die UN ausgerufen. Aber das macht diesen diesjährigen Preis auch so interessant, finde ich, weil er wieder mal deutlich zeigt, mit der Quantenphysik, da müssen sich jetzt nicht nur die Schüler rumschlagen und verzweifeln ja auch teilweise dran, sondern das ist auch für die besten Forscher der Welt immer noch großes Thema. Und naja, dieser, nennen wir ihn mal, ziemlich alte Vorhang in die Quantenwelt, der hat zwar schon große Löcher, wo man durchschauen kann, aber der ist eben immer noch nicht ganz offen. Da gibt es noch viel mehr zu entdecken.
Du nennst es Vorhang, ich nenne es einfach sehr mysteriös, komisch, manchmal auch magisch. Mein Gehirn sträubt sich da manchmal sogar, die Dinge zuzulassen, die du da gleich erzählen willst. Was hat es mit dieser Quantenwelt auf sich?
Es geht nicht nur dir so. Man muss ja vorausschicken, wann immer auch man versucht, diese Quantenwelt anschaulich zu machen, mit Bildern zum Beispiel, muss man immer sagen, ja, es kann eine Vorstellung geben, aber das wird nie ganz exakt sein, weil es eben so anders ist als alles, was wir um uns herum sehen und anfassen können. Problem Nummer eins, wir sehen diese Welt gar nicht. Das ist ja die Welt der kleinsten Teilchen, also der Atome, der Elektronen. Da gibt es auch ganz schillernde Kerle, die Lichtteilchen zum Beispiel. Und alles, was die so machen, das findet ja im Wesentlichen im Verborgenen statt. Und dann gibt es noch ein zweites Problem in dieser Welt, da gibt es ganz andere Regeln als die, die wir kennen.
Und trotzdem könnte man jetzt vielleicht das eine oder andere Bild finden, das sich dem zumindest annähert?
Weil du die Hand gerade so offen hast, gebe ich dir jetzt mal einen imaginären Ball in deine Hand und sage, wirf den mal gegen die Wand und schau, was passiert.
Klock, klock, kommt zurück.
Kommt
also
zurück.
Jetzt fake.
Aber. Genau, aber dann wirfst du ihn nochmal.
Klock, klock, kommt nochmal zurück.
Und wie lange musst du ihn hinwerfen, damit er nicht mehr zurückkommt, sondern durch die Wand durchfliegt?
Das wäre in einem anderen Kontext die bescheuertste Frage der Welt.
Weil das bei uns einfach nicht passiert. Bei uns kommt er immer zurück, aber in der Quantenwelt, da ist es eben anders. Da haben wir jetzt keine Bälle zum Werfen, aber eben Teilchen, zum Beispiel Elektronen. Und wenn die auf ein Hindernis treffen, wo sie eigentlich nicht drüber kommen, dann kommen die auch nicht drüber und manchmal eben doch. Das ist selten und das ist zufällig und dann heißt es eben, die tunneln da durch und deswegen spricht man vom Tunneleffekt. Da zeigt sich auch eine wesentliche Eigenschaft, die wir uns eben angewöhnen müssen, wenn wir in dieser Welt unterwegs sind. Wir müssen alles mit Wahrscheinlichkeiten betrachten, so eine Wahrscheinlichkeitsbrille aufsetzen. Und das geht eben sehr gegen unsere Intuition, weil wir entscheiden ja selten nach Wahrscheinlichkeiten.
Aber ist das jetzt alles nur ein theoretisches Konstrukt oder findet es auch praktische Anwendung?
Na, man kann damit vieles erklären, also zum Beispiel, wie die Fusion in der Sonne funktioniert, wie radioaktive Elemente zerfallen. Man kann damit auch inzwischen Werkzeuge bauen. Das Tunnelmikroskop ist sowas. Da habe ich eine sehr dünne Spitze und da tunneln Elektronen in eine Probe rein und ich kann dann diese Probe untersuchen bis auf atomare Ebene. Oder zum Beispiel hier der USB-Speicher im Handy, Flash-Speicher, der funktioniert im Wesentlichen auch mit diesem Mechanismus Tunneleffekt. Und gibt es ganz viele andere Beispiele.
Genau für diesen Tunneleffekt gibt es jetzt unter anderem den Nobelpreis, aber entdeckt hat man den doch schon viel, viel früher, nicht erst John Clark und die anderen.
Genau, aber bislang hat man den eben immer nur mit einzelnen Teilchen gekannt und beschrieben. Und jetzt haben die den Preis bekommen für den sogenannten makroskopischen Tunneleffekt. Also makroskopisch die normale, die menschliche Welt, alles, was wir anfassen können. Und John Clark, der älteste der drei Preisträger, der hat sich eben gefragt mit seinen Kollegen zusammen, ja, wenn das für einzelne Teilchen geht, geht es dann auch für ganz viele? Also viel, viel größer. Kann ich eine Maschine bauen, die wir sehen, die wir anfassen können in der echten Welt, die aber trotzdem diese komischen Eigenschaften hat, wie zum Beispiel den Tunneleffekt?
Und?
Sie haben es geschafft. Also ich stelle es mir, jetzt kommen wir wieder zu einem Bild, das sicher unvollständig ist, aber vielleicht beschreibt das ganz gut. Stellen wir uns ein Fußballstadion vor, wenn die Stimmung richtig gut ist, gibt es eine Laola-Welle. Wenn ich mir jetzt direkt vor eine Person hinstelle, dann kann ich beschreiben, ja, was macht die? Ist ganz interessant, ich sehe aber keine Welle. Aber wenn ich jetzt das ganze Stadion betrachte, ne, dann wird die Welle erst wirklich interessant. Und die Frage der Physiker war jetzt, ja, kann ich was bauen, sodass ich zum Beispiel so eine Welle gezielt steuern kann und dass die eben trotzdem diese Wahrscheinlichkeitseigenschaft hat und wenn irgendwo ein Block unbesetzt ist und es ist ein Hindernis, dass sie trotzdem drüber schwappt sozusagen.
Das heißt, die drei Preisträger haben letztlich mit dem makroskopischen Tunneleffekt das Ganze hinterm Vorhang vorgeholt, wie du es am Anfang gesagt hast, aus der mysteriösen Quantenwelt raus in unsere Welt. Und jetzt kann man irgendwas damit bauen.
Und das haben sie auch gebaut. Sie haben einen Schaltkreis gebaut, den man eben anfassen kann, der aber, und das ist das Besondere, der nach den Regeln der Quantenphysik arbeitet. Schaltkreis, wozu braucht man den? Naja, also jeder Computer, jedes elektrische Gerät funktioniert mit solchen Schaltkreisen. Da werden die normalerweise mit Transistoren gebaut. Transistoren kennen wir aus dem Computer, die lassen Strom durch oder nicht. Dann habe ich 0 oder 1. Und wenn ich das ganz viele hintereinander und das ganz schnell mache, kann ich einen Computer bauen. Und wenn ich aber jetzt einen Schaltkreis baue, der mit diesen quantenphysikalischen Regeln arbeitet, dann kann ich theoretisch einen Quantencomputer bauen. Und das ist sozusagen das große Ziel. Das hatten die drei Preisträger noch nicht, als sie die Experimente gemacht haben. Aber inzwischen gehen wir in die Richtung.
Wir sprechen hier ja von deren Forschung, die war schon Mitte der 80er Jahre.
Und das ist eben das Spannende, weil gerade in den letzten 2, 3, 5 Jahren nimmt dieses Thema wirklich Fahrt auf, dass man es wirklich nutzen kann. Eben die große Vision der Quantencomputer. Da muss man dazu sagen, ein Quantencomputer ist nicht einfach nur ein schnellerer Computer, sondern der kann ganz andere Dinge machen als die Computer, die wir kennen, viel komplexere Möglichkeiten berechnen und so weiter. Und da ist dieses Werkzeug, nenne ich es mal, makroskopischer Tunneleffekt, inzwischen schon genutzt worden.
Und nochmal auf den Punkt, was genau macht dieser makroskopische Tunneleffekt in dem Quantencomputer?
Im Quantencomputer möchte ich ganz gezielt ein sogenanntes Qubit steuern, einen Zustand eines Teilchens und zwar ganz viele gleichzeitig. Und mit diesem makroskopischen Tunneleffekt kann ich das eben für ganz viele Teilchen gleichzeitig machen und damit kann ich sozusagen das, was ich mit einem Teilchen schon seit langer Zeit machen kann, vergrößern, rauszoomen und dann etwas bauen, was ich wirklich in die Hand nehmen kann, auch wenn ich es sehr kalt machen muss und damit arbeiten sozusagen. Und der große Unterschied beim Quantencomputer, der normale Computer, der arbeitet eben mit 0 und 1, Strom fließt nicht und der Quantencomputer hat eben die Möglichkeit, diese ganzen Zwischenzustände, also wie wahrscheinlich ist denn die 1? Wie wahrscheinlich ist denn die 0? Viele gleichzeitig zu berechnen und damit kann ich dann viel komplexere Probleme lösen als mit einem normalen Computer.
Sprechen wir jetzt nur von Zukunftsmusik? Einzelne Quantencomputer stehen doch schon rum auf der Welt.
Es gibt schon welche, große Firmen bauen welche, also IBM und Google. Da gibt es verschiedene Arten, die zu bauen, aber die beiden zum Beispiel, die funktionieren schon in Anführungszeichen. Die arbeiten eben mit diesem makroskopischen Tunneleffekt zum Beispiel. Es gibt auch viele kleine Startups, die dran arbeiten.
Und wann haben wir alle ein Zuhause stehen?
Wahrscheinlich nie. Weil erstens okay. Brauchen wir das gar nicht und zweitens einen Quantencomputer zu bauen, braucht auch auf absehbare Zeit sehr viel Technik, weil diese Chips, auch wenn man sie jetzt anfassen kann und dieser Tunneleffekt auch da drin funktioniert, dank der Arbeit der Nobelpreisträger, die müssen ziemlich kalt werden. Also da reicht der Kühlschrank nicht aus. Du brauchst ungefähr minus 270 Grad, also fast die niedrigste Temperatur, die es überhaupt gibt. Erst dann funktioniert das. Macht aber nichts, weil es braucht gar nicht jeder einen, weil der bringt uns jetzt nichts beim Hausaufgaben machen oder im Internet surfen.
Aber wo bringt der was? Hast du eine konkrete Anwendung, wo man sagt, geil, dass wir jetzt den Quantencomputer haben und nicht mehr den 0815-Computer?
Man muss dazu sagen, es gibt noch keinen Quantencomputer, der wirklich ein Problem gelöst hat, das wir mit klassischen noch nicht haben lösen können. Aber wenn es mal soweit ist, dass wir die im großen Stil bauen können, dann können wir zum Beispiel solche Sachen machen wie Klimamodelle, die ja extrem komplex sind und extrem viele Parameter haben, viel besser berechnen. Da geht es um die Entwicklung von neuen Medikamenten oder vielleicht, das finde ich ja das Spannendste, vielleicht auf Dinge kommen, von denen wir heute noch gar nicht wissen. Oder zum Beispiel, wir könnten KI möglicherweise viel effizienter machen, damit sie nicht mehr so viel Strom braucht und vieles mehr. Aber das sind Anwendungen, die sind dann wirklich in der Forschung momentan noch. Und dass sie jeder von uns zu Hause in der Hosentasche hat, das wird wahrscheinlich nie kommen.
Ein roter Faden bei diesen Nobelpreisen ist, dass so gut wie jeder, jede Preisträgerin immer wahnsinnig überrascht ist, aus allen Wolken fällt. Ist tatsächlich so, man nimmt es denen ab. Wie überraschend war das jetzt für dich, dass ausgerechnet die drei oder ausgerechnet dieses Forschungsgebiet den heuer kriegt, den Physik-Nobelpreis?
Also, dass das Forschungsgebiet irgendwann wieder kommt, war klar. Wir haben ja über den Vorhang geredet und ich gehe davon aus, dass es noch einiges hinter dem Vorhang, was wir noch nicht wissen, was noch vorher vorgeholt wird. Überraschend bei den dreien war, dass es doch eine ganze Zeit lang gedauert hat. Aber du hast recht, dieser Physik-Nobelpreis reiht sich ein in eine lange Liste. Also der erste, könnte man sagen, war Albert Einstein, vielleicht die Vordenker sogar noch früher, Max Planck, Heisenberg, Schrödinger, Feynman, viele mehr. Und naja, man könnte zusammenfassend sagen, also die drei haben wirklich so ein bisschen dazu beigetragen, die Theorie der Quantenphysik in die greifbare Welt zu bringen. Und eins wird bleiben, diese Welt, die wird uns immer so ein bisschen fremd sein. Aber was sich eben verändert, ist, dass wir sie trotzdem immer besser für unsere Zwecke einsetzen können.
Der Physik-Nobelpreis heuer geht an John Clark, Michel Devoret und John Martinez, weil sie Wegbereiter für heutige Quantentechnologien sind. Danke, Stefan, für diesen tiefen Einblick in diese komplexe Materie.
Und zumindest für den Versuch, ein paar Bilder zu finden, auch wenn sie nie wirklich exakt sind.
Wenn ihr auch sagt, das hat sich mal wieder gelohnt zuzuhören, gerne IQ-Podcast abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt oder uns auch weiterempfehlen. Stefan, du bist Host der nächsten Folge.
So ist es und da geht es dann um den Chemie-Nobelpreis. Da bin ich froh, dass ich dann unseren Gesprächspartner Helmut Nordwig zur Hilfe habe, weil da
und du nur die Frage stellst.
Bei mir relativ schwierig und da ich nur die Frage stelle.
Hört rein in die nächste Folge. Bis bald, ich bin Birgit Magierer und du bist
Stefan Geier.
Servus. Tschüss.